Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, aus dem Palais Freiluft im Park des Wiener Palais Auersberg, unserem Sommerquartier der Kurierredaktion und auch des Daily Podcasts. Mein Name ist Richard Grasl und zu Gast war heute bei uns jemand, der österreichischer Bundespräsident werden möchte. Der Steirer Gerald Gross hat heute seine Kandidatur angekündigt und er ist jetzt bei uns hier im Studio im Palais Freiluft, wo Sie übrigens auch jederzeit zu uns vorbeikommen können und uns ein wenig bei der Arbeit hier zusehen können. Es gibt auch genügend Stände, wo man sich etwas zu essen oder zu trinken holen kann, wo man den Park und das wunderbare Ambiente hier genießen kann. Und ich begrüße jetzt herzlich bei uns jenen Mann, der heute angekündigt hat, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Wie wird der Sommer werden aus Ihrer Sicht?
Heiß. Heiß wird der Sommer werden, weil dank des Klimawandels und Greta Thunberg haben wir einen Sommer wie damals, wie Rudi Carell so schön besungen hat.
Sie haben heute gesagt, Sie wollen für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Jetzt kennt man ein paar Umfragen, man weiß, wie Alexander Van der Bellen in der Bevölkerung dasteht. Rechnet man sich da jetzt ernsthaft Chancen aus, wirklich das Amt zu bekommen oder ist das ein bisschen eine Marketingaktion?
Nein, gerade diese Umfragen und auch dieses Verhalten eines gewissen Teils des sogenannten Establishments hat mich ja dazu veranlasst, im Jänner darüber nachzudenken, als Bundespräsident zu kandidieren, weil ich glaube tatsächlich, dass wir nicht in Nordkorea sitzen, auch wenn ein ehemaliger Amtsvorgänger in der Freundschaftsgruppe Nordkoreas angehört hat, wo wir quasi am Parteitag der KP das neue Staatsoberhaupt akklamieren, sondern dass wir, wenn auch nur mehr eine Wahldemokratie, aber dennoch eine Demokratie sind, wo es eine breite demokratische Auswahl gibt. Und daher habe ich mich in den Dienst dieser Sache gestellt, weil ich überzeugt davon bin, dass es ein Angebot geben muss, ein Alternativangebot und weil ich der ehrlichen Überzeugung bin, dass der Amtsinhaber ein Teil des Problems, aber nicht der Lösung ist.
Jetzt erzählen Sie uns einmal ein bisschen was über den Gerald Gross, der in der Öffentlichkeit ja fast nicht bekannt ist. Sie waren früher Pressesprecher bei Herbert Haupt in der österreichischen Bundesregierung, in der ersten schwarz-blauen Koalition. Und jetzt treten Sie immer wieder bei einem Fernsehkanal auf von Wolfgang Fellner. Aber wer ist eigentlich Gerald Gross? Was steckt hinter Ihnen?
Ein 45-jähriger geborener Steirer, der tatsächlich 13 Jahre in Wien gelebt hat und an der Seite von Herbert Haupt gearbeitet hat, dann auch selbst einige Jahre das Privileg hatte, im Nationalrat zu sitzen und damit selbst Mandatar zu sein, in der ersten Reihe zu stehen und sich 2015 gänzlich von der Politik verabschiedet hat. Das ist Gerald Gross, der aber leider relativ rasch bemerken musste, dass der Virus der Politik ähnlich wie das Wuhan-Virus sehr ansteckend ist und vor allem dauerhaft chronisch sich ausgebreitet hat und ich daher immerwährend quasi ein Homo politicus, wenn gleich auch ein Emeritus dann war, geblieben bin und tatsächlich die letzten Jahre die politische Arena, das aktuelle politische Geschehen kommentiere für Sender auf meinen eigenen Social-Media-Kanälen, sehr pointiert, sehr provokativ. Manche bezeichnen mich als Internet-Clown, manche bezeichnen mich als den Verkünder der einzigen Wahrheit, als den Stachel im alten Fleisch des Establishments. Also es gibt da viele Zuordnungen. Ich kann im Übrigen mit allen leben, denn ich bin ein humorbegabtes Kerlchen.
Also Sie kommen eigentlich aus der FPÖ, wenn man das so sagen kann.
Meine politische Heimat.
Politisch immer noch die FPÖ?
Meine politische Heimat war die Freiheitliche Partei bis 2015. Ich habe dann auch aus einer Loyalität und tiefen Freundschaft zu Jörg Haider mit ihm das BZÖ mitbegründet. Bis 2015 war ich dann der letzte Bundesparteiobmann dieser Gruppierung. Habe das dann ordentlich zu Grabe getragen, so wie sich das gehört, also kremiert als Feuerbestatter. Meine Heimat war von 92 bis 2005 die Freiheitliche Bewegung und ich geniere mich dafür nicht, sondern ich bin sehr stolz darauf, einerseits mit Jörg Haider einen politischen Mentor gehabt zu haben, aber andererseits einen Erzieher und väterlichen Freund mit Herbert Haupt. Und das sind zwei politisch sehr prägende, sehr unterschiedliche Figuren. Der eine schillernd und so vielseitig, Herbert Haupt, der Erdige, der Sozialpolitiker. Das waren zwei Personen, die mich sehr geprägt haben und ich bin beiden dankbar, dass ich bei ihnen in die Lehre gehen konnte.
War der Jörg Haider ein Vorbild?
Natürlich, ist er auch noch.
Ist er immer noch.
Und die Freundschaft hat den Tod überdauert.
Mhm. Womit verdient Gerald Gross jetzt eigentlich sein Geld? Sie waren bis 2015 Politiker. Was ist Ihr Beruf jetzt?
Naja, einerseits, ich bin im Rhetorikbereich als Kommunikationsberater tätig. Ich berate auch keine Parteien im Übrigen, keine Sorge. Auch einige meiner Kunden bei Projektentwicklungen etc. Jetzt könnten Sie einwenden, das typische Geschäft eines gescheiterten Politikers. Nein, ich habe da durchaus Erfolg dabei. Ich gebe Bücher heraus. Ich habe jetzt vor zwei Wochen mein viertes Buch Zeit für Sauberkeit publiziert. Das dritte war Bestseller Sachbuch. Ich mache meine Videokommentare. Ich bin Kolumnist, ich bin Autor, ich bin Kommentator. Also ich glaube, mittlerweile habe ich 6 oder 7 Berufungen nebeneinander. Komme jeden Tag vor wie ein Koch, der in die Küche kommt, 6 brodelnde Kochtöpfe hat, dann rührst du den ersten und wenn du mit dem letzten fertig bist, rührst du wieder den ersten. Also ich bin arbeitstechnisch ausgelastet. Deswegen hätte ich nicht die Kandidatur ankündigen müssen.
Jetzt suchte die FPÖ auch noch einen Kandidaten. Hat es da ein Gespräch gegeben mit dem Herbert Kickl, zu sagen, es gibt da jemanden, der möchte, Punkt 1, und der wäre auch, hätte auch FPÖ-Blut in sich, hat es ein Gespräch gegeben?
Ich habe den Herbert Kickl, wie viele andere in der FPÖ, die ich kenne, am 7. Jänner angerufen und habe gesagt, Freunde, passt auf, ich werde zur Bundespräsidentenwahl antreten und ich bitte euch, das nicht falsch zu verstehen, es ist keine Kandidatur gegen die FPÖ. Und das wiederhole ich heute einmal mehr, es ist keine Kandidatur gegen die FPÖ, es ist auch keine Kandidatur gegen Marco Bogo und es wäre auch keine Kandidatur gegen Kirsten Kern-Kale oder Schmaus-Wawa Lerni, sondern jeder, der sich in den Dienst der Sache stellt, verdient Respekt. Es ist eine Kandidatur gegen den Amtsinhaber und für Österreich. Und ich sehe daher die FPÖ weder als Konkurrent noch als Mitbewerber, auch nicht Marco Bogo, sondern ich sehe das so, viele Jäger sind des Hasen tot. Und je mehr kandidieren, umso möglicher wird mein Ziel in Erfüllung gehen, den Amtsinhaber in eine Stichwahl zu zwingen.
Aber es hat nie ein Gespräch gegeben, ob die FPÖ Sie nominiert vielleicht.
Ich bin kein Gegenstand der parteipolitischen Überlegungen der FPÖ. Ich habe sehr früh gehört, bereits im Jänner oder im Februar, dass die FPÖ einen eigenen Kandidaten, einen freiheitlichen Parteikandidaten auch nominieren wird oder eine Kandidatin. Das ist zu respektieren. Darüber freue ich mich und ich harre, wie alle der Dinge, wer dann der Kandidat sein wird. Und mein Angebot steht, getrennt marschieren, gemeinsam schlagen.
Aber was haben Sie denn gegen den aktuellen Bundespräsidenten? Ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung sagt, der Alexander Van der Bellen hat das ganz gut gemacht. Er hat schwierige Situationen gehabt. Ich denke an Ibiza, Einsetzung einer Expertenregierung, Abwahl eines Bundeskanzlers. Das hat alles vorher noch nicht gegeben und er hat Österreich da eigentlich mit ruhiger Hand durch diese Krise gesteuert. Was hat Alexander Van der Bellen falsch gemacht?
Herr Grassl, richtige Stichworte geliefert. Und aber die Analogie, die Sie hier vorgezeichnet haben, zeigt das Versagen des Bundespräsidenten, des derzeitigen Amtsinhabers. Ibiza ist gekommen, er sprach, so sind wir nicht und vergisst, dass wir genau das politische Personal so ist. Er unterbindet den Wunsch des damaligen Kanzlers nicht, den Innenminister abzulösen und durch die Ablöse eines Innenministers, gegen den kein Staatsanwalt ermittelt hat, gegen den nichts vorgelegen ist, kam es dann erst zum Misstrauensantrag gegen den Kanzler. Also wenn wir allein diese eine Episode nehmen, sehen wir, dass Van der Bellen Teil des Problems nicht der Lösung war, sondern ganz im Gegenteil durch seine nonchalante Art und Weise als grüner, großväterlicher Typ in der Hofburg eher dazu beigetragen hat.
Ja, was hätten Sie gemacht? Fühlen wir das gleich einmal durch. Es passiert Ibiza, Heinz-Christian Strache taucht mit Johann Gudenus in diesem Video auf. Was hätten Sie an dieser Stelle gemacht?
Ich hätte gesagt, danke, ich quittiere den Rücktritt des Klubobmanns einer Regierungspartei und des Vizekanzlers und ersuche den Bundeskanzler, einen neuen Vizekanzler zu nominieren. Und die Freiheitliche Partei soll sich einen neuen Klubobmann wählen und die Regierung wäre weitergegangen.
Sie hätten ganz kurz einfach im Amt gelassen.
Ich hätte kurz zu mir geholt und sagt, Freund der Blasmusik, es ist keine Zeit für parteipolitische und taktische Überlegungen, damit deine Türkisen 40% bekommen und das Land destabilisiert wird, sondern es ist Zeit dafür, dass diese Regierung weitermacht.
Abgewählt hat ihn das Parlament. Da gab es eine Mehrheit gegen
abgewählt hat ihn dann schlussendlich das Parlament, weil die Freiheitliche Partei als Koalitionspartner von Kurz mit der Ablöse von Kickl in Wahrheit im Regen stehen gelassen worden ist. Und das geht's mir jetzt nicht in erster Linie. Wir erinnern uns, die Grundrechts- und Verfassungsbrüche, Impfpflicht, Corona, Freiheitseinschränkungen, er hat alles pardoniert. Er hat alles brav abgewunken, er hat keinen Widerstand geleistet, weder öffentlich noch intern. Die Korruptionsaffären in der Regierung, er hat alles brav abgewunken, er hat es pardoniert. 15 Minister wechseln, ich meine, es ist ja schon ein Schandstück, dass der österreichische Bundespräsident mit einer Drehtür international verglichen wird mittlerweile.
Aber ich würde das ganz gerne inhaltlich mit Ihnen diskutieren. Bleiben wir bei den Korruptionsvorwürfen. Da haben Sie heute in Ihrem Video gesagt, es gibt Regierungsmitglieder, die sind schon zurückgetreten, aber auch amtierende, gegen die ermittelt wird. Was würden Sie an der Stelle des Bundespräsidenten tun?
Naja, ich hätte die gleichen Maßstäbe, die ich an Heinz-Christian Strache angelegt hätte oder habe als Amtsinhaber, hätte ich auch an Sebastian Kurz, an Gernot Blümel und Co. angelegt. Im einen Fall, wie gesagt, die große staatstragende Erklärung, so sind wir nicht, die Entlassung eines unbescholtenen Innenministers, die Destabilisierung damit der Regierung, der Neuwahlantrag. Im anderen Fall bei Kurz und Blümel und Co., die ja Koalitionspartner seiner Grünen Partei waren, pardonierte
also Sie hätten, spricht es kein Wort. Sie würden einen Minister, gegen den ermittelt wird, wo es noch keinen Schuldspruch gibt, noch nicht mal eine Anklage, würden Sie aus dem Amt entlassen?
Das Präjudiz habe nicht ich aufgestellt, sondern das Präjudiz hat Amtsinhaber aufgestellt, indem er Kickl ohne Beschuldigung entlassen hat. Also noch einmal, mir geht es darum, um es aufzuzeigen, dass hier in dieser Republik von diesem Amtsinhaber mit zweierlei Maß gemessen wird.
Aber was würden
Im
Sie
anderen
tun?
Fall geht der Kickl und im anderen Fall geht gar nicht. Also
ganz konkret, was würde Bundespräsident Gerald Groß tun?
Wenn Bundespräsident Gerald Groß damit konfrontiert wird, dass Regierungsmitglieder staatsanwaltschaftlich verfolgt werden, dann ist ein Verfahren abzuwarten und wenn es eine Verurteilung gibt, haben also sie aus dem Amt zu gehen.
Bei Verurteilung.
Selbstverständlich, wobei ich hätte mit dem einen oder anderen Regierungsmitglied, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, schon zuvor gesprochen, Freunde, an euch werden andere Maßstäbe angelegt. Wir können es uns nicht leisten, eine Amtsunfähigkeit eines Regierungsmitglieds herzustellen.
Hätte Kurz aus Ihrer Sicht zurücktreten müssen damals, als er dann endgültig gegangen ist?
Ja, Kurz ist an sich nicht zurückgetreten wegen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die gab es ja schon länger, also wegen der Falschaussage und etc. Sondern das Fass zum Überlaufen hat ja erst der Chatverkehr zwischen ihm und Thomas Schmidt gebracht. Und Kurz ist auch nicht zurückgetreten, weil er so erschüttert über seine eigenen SMS-Nachrichten war, sondern weil Landeshauptleute wie Hermann Schützenhöfer oder Hanne-Mikl Leitner der Geduldsfaden gerissen ist.
Aus Ihrer Sicht als Bundespräsident dann wäre ein Rücktritt noch nicht notwendig gewesen.
Aus meiner Sicht hätte ich den Bundeskanzler außer Dienst zu mir geholt und hätte gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie liefern ein Schandbild über die österreichische Innenpolitik ab. Entschuldigen Sie sich, machen Sie es besser und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, gehen Sie dorthin, wo der Pfeffer wächst.
Impfpflicht haben Sie heute auch angesprochen, sind klar gegen diese Impfpflicht. Hätten Sie als Bundespräsident eines vom Parlament beschlossenes Gesetz dann nicht unterschrieben und damit nicht in Kraft gesetzt?
Ah, da gibt es wieder ein Präjudiz. Da gibt es das Präjudiz Heinz Fischer, der damals bei CETA Adamovic beauftragt hat, um zu eruieren, ob er das CETA-Gesetz überhaupt unterschreiben muss oder nicht. Ich darf daran erinnern, da wurde er von all jenen applaudiert und akklamiert und in den Himmel gehoben, CETA zu verhindern und die Chlorhühner in Österreich, die nun sagen, die Impfpflicht ist eh in Ordnung, da kann der Bundespräsident nichts tun. Ich hätte da das Präjudiz Heinz Fischer aus der Schublade genommen und gesagt, Freunde, ein Gesetz, das europaweit in keinem einzigen EU-Land eingeführt wird, weil es gegen europäisches Recht widerspricht, wozu andere Länder zu dieser Erkenntnis gekommen sind, darf auch nicht im österreichischen Gesetzesbestand sein und hätte die Regierung sowohl intern als auch öffentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Gefahr sehr hoch ist, dass der Bundespräsident dieses Gesetz nicht unterschreibt und damit eine kleine Krise auslösen würde. Ich glaube, in manchen Fällen wirkt die Drohung mehr als die Umsetzung in die Realität.
Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Ja,
schaut, ich kann noch stundenlang reden. Ich bin ein Vielredner.
Das kann ich mir vorstellen. Da gibt es einen Satz vom früheren Bundespräsidentschaftskandidaten Hofer. Sie wissen, auf was ich vielleicht hinaus will. Sie werden sich noch wundern, was alles geht.
Ja.
Was sagen Sie zu diesem Satz? Können Sie mit dem was anfangen? Würden Sie dieses Amt komplett anders anlegen als bisherige Kandidaten?
Sie werden sich noch wundern, was alles geht, ist insofern ein Satz, den ich nicht sagen würde und nicht teilen würde, sondern ich würde sagen, Sie würden sich wundern, was alles in unserer Verfassung steht und der derzeitige Amtsinhaber einfach nicht in Anspruch genommen hat. Ich glaube tatsächlich, dass das österreichische Bundespräsidentenamt nicht daraus besteht, wunderschöne Grabreden zu halten, also einzusorgen, irgendwelche prominenten Österreicher. Es besteht auch nicht daran, jedem das große goldene Bande etc. zu verleihen. Und es besteht auch nicht daraus, 15 Regierungsangelobungen zu machen, sondern es besteht daraus, aus dieser vornehmen Pflicht der oberste gewählte, direkt gewählte Vertreter der Republik zu sein, der an der Seite der Bürger und nicht an der Seite der Regierung, der Parteien oder der Lobbyisten steht.
Eine Zahl zum Schluss, gibt es ein Wahlziel? 3%, 5%, 50%?
Naja, den Amtsinhaber mal in die Stichwahl zu zwingen, mit wie viel Prozent das auch immer gelingen möge.
Gerhard Gross, danke, dass Sie zu uns hier gekommen sind, im sommerlichen Studio.
Herzlichen Dank.
Und zunächst geht es mal ums Unterschriften sammeln. Sie brauchen ja noch 6.000 Unterschriften.
Ich brauche 6.000 Unterschriften wie Van der Bellen und ich hoffe, dass die Regierung bald den Wahltermin bekannt gibt und dass wir dann im August möglicherweise endlich die 6.000 Unterschriften in 3 Wochen, das ist eine relativ kurze Zeit, beglaubigt sammeln können.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen. Das ist jetzt also das Ziel von Gerald Gross bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Der erste Wahlgang wird vermutlich am 9. oder am 16. Oktober dieses Jahres stattfinden. Der genaue Termin wird dann nächste Woche im Ministerrat von der Bundesregierung beschlossen werden. Wie ist diese Kandidatur von Gerald Gross nun zu bewerten? Unsere Innenpolitikredakteurin Raffaela Lindorfer hat mit dem Politologen Thomas Hofer darüber gesprochen.
Herr Hofer, Gerald Gross hat heute seine Kandidatur zur Hofburgwahl verkündet. Muss sich die FPÖ jetzt fürchten?
Natürlich ist es so, dass Gerald Gross nicht wirklich eine Chance hat, da jetzt sehr großflächig zu reüssieren. Aber es ist schon richtig, auch wenn jetzt für Van der Bellen keine Gefahr darstellt, für die FPÖ kann das eine unangenehme Situation sein. Und zwar nicht nur wegen Gerald Gross, der natürlich versucht, in einem ähnlichen Wählerteich zu fischen wie die FPÖ-Kandidatin oder der Kandidat von den Freiheitlichen, sondern wenn sich auch noch die MFG entscheidet, jemanden ins Rennen zu schicken, dann könnte es durchaus den Effekt geben, dass sich das freiheitliche Wählerspektrum ein wenig aufspaltet. Sicherlich mit deutlichen Vorteilen für den Kandidaten, die Kandidatin von der FPÖ. Aber etwas kann Gerald Gross oder dann eben auch ein MFG-Kandidat vielleicht da schon wegknabbern. Ja.
Von wie vielen Prozent sprechen wir da in etwa?
Das ist natürlich die Frage, wie der Wahlkampf auch wirklich verläuft und wer dann auch tatsächlich der Kandidat, die Kandidatin bei der FPÖ ist. Aber es gibt eine Gefahr aus Sicht der FPÖ, dass sich nämlich der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Beispiel echten Kandidatenkonfrontationen einfach entzieht. Dass er das ähnlich macht wie Heinz Fischer und sagt, gut, vielleicht diskutiere ich mit dem Publikum oder den Bürgerinnen und Bürgern, aber nicht auf der Ebene, die sich da vielleicht der ein oder andere Herausforderer vorstellt. Und dann könnte es bei der FPÖ so sein, dass wer auch immer dann antritt, sich nicht in einer Elefantenrunde, sondern, Verzeihung den Ausdruck, in einer Mückenrunde befindet, wo man dann eben mit den kleineren Kandidaten und Kandidatinnen sich wiederfindet und dass das dann natürlich, je nachdem, wie man abschneidet bei einer so einer Debatte, schon schwierig werden kann. Und natürlich ist zum Beispiel ein Gerald Gross durchaus rhetorisch geübt aufgrund vieler Auftritte im Fernsehen. Und insofern ist das latent schon eine Gefahr, dass man eben aus Sicht der FPÖ nicht das volle Potenzial ausschöpft. Aber jetzt schon genaue Prozentzahlen zu sagen, das wäre insofern Charlatanerie, weil eben noch nicht einmal klar ist, wer bei der FPÖ antritt und wer allenfalls auch auf Seiten der MFG da ins Rennen geht.
Also sowohl die FPÖ als auch die MFG bräuchte jemanden, der dem Gerald Gross rhetorisch das Wasser greifen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Na, definitiv. Und die Frage ist überhaupt, wie sehr begibt man sich mit ihm auf eine Ebene? Aus seiner Sicht, also aus Gross-Sicht, ist es natürlich so, dass er da eigentlich in diesem Wahlkampf nur etwas zu gewinnen hat. Er hat, wenn Sie sich das auf den sozialen Netzwerken anschauen, durchaus eine gewisse Gefolgschaft. Das heißt, ihm ist auch durchaus zuzutrauen, dass er über diese Hürde von 6.000 Unterschriften mal drüber kommt. Muss auch alles erst organisiert werden, das ist nicht so einfach, schon klar. Aber er kann da eben im niedrigen Prozentbereich schon wehtun, würde ich sagen. Gerade auch in der FPÖ. Er kommt ja auch aus dieser Partei, war ja auch in Sprecherfunktion zum Beispiel bei Herbert Haupt. Und insofern ist das etwas, was man aus Sicht der FPÖ schon gut durchdenken muss, wie man das angeht, ob man sich dann überhaupt in solche Diskussionsformate begibt. Und insofern ist es dann auch retrospektiv sehr logisch, schlicht und ergreifend, dass der Parteichef selber, nämlich Herbert Kickl, da nicht in den Ring gestiegen ist, denn der will natürlich jetzt nicht auf einer Ebene mit dem Herrn Groß diskutieren oder auch einem MFG-Kandidaten. Und auf der anderen Seite möchte er natürlich jetzt in ein direktes Duell kommen mit Alexander Van der Bellen. Nur das wird wiederum der eben nicht wollen. Mhm.
Wie würden Sie generell das Protestpotenzial in der Wählerschaft einschätzen momentan?
Dieses Protestpotenzial ist natürlich exorbitant hoch. Die Frage ist, entlädt sich das zwingend bei einer Bundespräsidentschaftswahl? Es ist logisch, dass die FPÖ versucht, es sehr tagespolitisch aufzuladen, vielleicht auch andere Kandidaten, dass die versuchen, natürlich diesen Frust in Richtung Regierung quasi mit abzuholen in einer Art Zwischenwahlkampf für die Nationalratswahl. Wie weit das aber gelingt und wie weit eben der Bundespräsident der aktuelle diese Angriffsfläche bietet, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Sie dürfen auch nicht vergessen, es gibt jetzt mit Tirol die erste Landtagswahl, die davor verlegt wird, die vor der Bundespräsidentschaftswahl stattfindet. Und insofern könnte dieser Ursprungsplan, zumindest jetzt was einzelne Bundesländer angeht, die Bundespräsidentschaftswahl von freiheitlicher Seite so als eine Art Ventilwahl, also wo man dann Dampf ablässt quasi, hinzustellen, der muss nicht vollinhaltlich aufgehen. Das ist eine offene Frage, die wir heute noch nicht beantworten können. Aber logisch ist, dass es dieses Protestpotenzial gibt. Aber ob eben dann wirklich alle diejenigen, die da sehr, sehr unzufrieden sind, bei dieser Wahl überhaupt hingehen, ob die überhaupt einen Sinn darin sehen, das ist eine zweite Frage. Und es ist schon traditionellerweise so, dass gerade freiheitliche Wählerinnen und Wähler die sind, die am ehesten an diesem Amt überhaupt zweifeln, die überhaupt bestreiten, dass es einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin geben muss. Und insofern ist das durchaus, ja, zwar tagespolitisch aufzuladen, das ist auch die Chance der FPÖ, da das eigene Wählerpotenzial etwas zu übertreffen, also da das ein bisschen auszudehnen, das kann auch nur das Ziel sein einer solchen Kampagne. Natürlich wird man die Fabelwerte des Jahres 2016 nicht erreichen bei der Wiederwahl eines Bundespräsidenten, aber man läuft eben auf der anderen Seite durchaus Gefahr, dass das nicht vollinhaltlich aufgeht, einerseits eben, weil es andere Kandidaten gibt, die möglicherweise im selben Wählerteich fischen und weil eben der Bundespräsident selber versuchen wird, sich da zumindest bei den direkten Konfrontationen eben rar zu machen.
Einen Kandidaten haben wir noch vergessen, nämlich Marco Pogo, der Chef der Bierpartei, der ja auch kandidiert. Er wehrt sich immer wieder gegen das Image, eine Spaßpartei zu sein. Was würden Sie dazu sagen?
Natürlich ist das für ihn eine Gratwanderung. Das ist schon klar, nicht die Zuspitzung, die nicht unerfolgreich zum Beispiel zuletzt bei der Landtagswahl in Wien gewählt hat, wo es ja auch dann 11 Bezirksrätinnen und Räte gab auf seiner Seite, die war natürlich schon sehr stark eine Gratwanderung zwischen eben diesem Spaß-Image und dann doch irgendwie einem ernsthaften Ansatz. Ich würde ihn nicht unterschätzen. Er ist bislang jedenfalls von dem, was wir jetzt wissen, was das Kandidatinnenfeld angeht, einer, der durchaus im linkeren Spektrum einiges abholen könnte. Wenn er zum Beispiel da versucht auszurufen, eine Art Match um Platz 2, denn das jetzt Van der Bellen da groß in Gefahr gebracht werden kann aufgrund des aktuellen Kandidatenfeldes, davon ist er nicht auszugehen. Wenn er da versucht, eine Zuspitzung in Richtung, naja, wer ist da vorn, die FPÖ oder ich, auch wenn das vielleicht großmannssüchtig klingen mag, dann kann er sicherlich in diesem linken Spektrum grundsätzlich schon mobilisieren. Ob das jetzt rein über diese, spaßhafte Zuspitzung des, wie war das, Bierbrunnens für alle geht, das ist natürlich zu bezweifeln. Also da muss er natürlich inhaltlich dann schon mehr bringen. Aber er hat schon bewiesen, das darf man eben nicht unterschätzen, dass er ein gewisses Potenzial schon erreichen kann. Und wenn er da ein gewisses Alleinstellungsmerkmal quasi, jetzt mal abgesehen von Van der Bellen natürlich, zusammenbringt und sich zumindest, was die kleineren Kandidaten und Kandidatinnen angeht, also jetzt von ihrer Wirkkraft her gesprochen und definiert, dann ist da schon etwas drinnen für ihn, dass er da vielleicht sogar überrascht. Und man darf auch nicht vergessen, natürlich gibt es im linken Spektrum durchaus auch Stimmen, die die Amtszeit von Van der Bellen auch kritisch sehen, und zwar dergestalt, dass man ihm quasi vorwirft, dass er da zu wenig hart, zu wenig energisch gegenüber der ÖVP und gegenüber Sebastian Kurz aufgetreten ist. Also da gibt es schon ein gewisses Positionierungsfeld, das noch offen ist. Und da könnte er, wenn er es geschickt anlegt, sicherlich rein.
Aber ist die Hofburgwahl da wirklich geeignet für einen Kandidaten wie Marco Poge? Ich meine, die Wiener Gemeinderatswahl war ja was anderes. Das ist ja gegangen um Mandate in Bezirksrat. Die Hofburg ist ja ein größeres Amt. Da würde er als Einzelperson natürlich vorne stehen.
Ja, das ist natürlich richtig. Es ist die Frage, von welchen Prozentzahlen wir da reden. Natürlich ist es so, dass es da jetzt keinen Durchmarsch gibt. Das ist sehr logisch, das ist sehr klar. Aber und gesagt, die Frage ist, wie sehr sich da versucht, ein Alexander Van der Bellen eben wirklich über die Dinge zu stellen und wie sehr da überhaupt in den direkten Austausch mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten geht, dass es, wenn es dann zu Diskussionsrunden mal ohne Van der Bellen kommt, wissen auch nicht, wie da der Herr Pogo dann, oder der Herr Vlasny, muss man ja sagen, denn er wird unter diesem Namen natürlich antreten müssen, schon klar, wie er da performt. Das wissen wir alles nicht. Das, was ich nur sage, ist, dass es eben in diesem Spektrum, wenn er es darauf anlegen würde, durchaus ein gewisses Potenzial gibt. Und wenn er das, was ich nicht weiß, wahlkampftechnisch geschickt anlegt, dann ist das sicherlich etwas möglich, aber klarerweise reden wir jetzt nicht von einem Viertel der Stimmen. Mhm.
Haben solche Gegenkandidaten auch einen gewissen Mobilisierungseffekt zugunsten von Alexander Van der Bellen?
Nun, die Frage ist natürlich, wie dann tatsächlich sich auch, wenn man mal wissen, wer alle antritt, wie sich dann die Umfragen auch gestalten. Man darf nicht vergessen, und da geht's Alexander Van der Bellen sehr ähnlich wie vorher in meinem Heinz Fischer zum Beispiel. Natürlich ist da die Gefahr da, dass bei ganz klaren Umfragen und bei einer ungefährdeten Wiederwahl, wie sich da die Mobilisierung darstellt. Das ist schon eine gewisse Gefahr für ihn. Und das beginnt im Übrigen gleich bei der Finanzierung auch des Wahlkampfs, nicht? Denn damals, 2016, war es ein leichtes, unter Anführungszeichen, Fundraising zu betreiben. Das wird jetzt schon deutlich schwieriger werden. Denn wer da jetzt sozusagen Geld auf den Tisch legt, die anderen Parteien, abgesehen von den Grünen, haben sich da ein bisschen vornehm zurückgehalten, haben ihn zwar weitestgehend empfohlen oder sogar aktiv unterstützt, aber pekuniär wird das wohl eher nicht der Fall sein von vielen Parteien definiert. Aber es ist klar, dass bei Van der Bellen es eben so ist, dass wenn er sich eben nicht in den direkten Infight begibt, und das macht strategisch auch nicht Sinn aus seiner Sicht, denn da wird er nur angreifbar, da wird er nur in die Tagespolitik hineingezogen, was er sicherlich nicht will, dass das aber dann natürlich auch bei der Mobilisierung im Umkehrschluss ein Problem sein kann. Aber wenn ich sage Problem, dann heißt das, vielleicht ein gewisser dämpfender Faktor im ja, was auch immer, 60-70% Bereich, nicht? Das ist sicherlich ein Faktor, den man bedenken muss. Und aus Sicht von Van der Bellen ist klar, dass der Wahlkampf kurz gehalten werden soll. Ihm ist sicherlich auch nicht unrecht, dass es da zumindest einen anderen Wahlkampf, nämlich auf Landtagsebene in Tirol, geben wird. Also er will da sicherlich keine allzu thematische Aufladung des Wahlkampfs haben, um eben da nicht in die Tagespolitik und um nicht in diese Frustdiskussion angesichts von Teuerung, Corona und Co. hineingezogen zu werden.
Und bei der Mobilisierung, noch kurze Nachfrage, habe ich auch gemeint, dass Leute, die den Van der Bellen an und für sich wählen würden, aber nicht zur Wahl gehen würden, weil sie denken, es ist eher eine Gmadewiesen, dann doch eher gehen, weil sie denken, dann gewinnt vielleicht jemand anderer, wenn so viele andere Kandidaten sind, so viele Gegner.
Ja, natürlich, und das habe ich gemeint vorher mit der Umfragelage. Die Frage ist, gibt es da wirklich jemanden? Derzeit ist das nicht der Fall. Das muss man einfach, ohne despektierlich sein zu wollen, gegenüber den bislang Gehandelten, muss man einfach sagen, dass da niemand derzeit am Platz ist, der oder die wirklich Alexander Van der Bellen gefährlich werden könnte. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Gerücht rund um Brigitte Bierlein, die sicherlich gute Werte aufzuweisen hat, ist gar keine Frage, dass die das wohl nicht tun wird. Also das wäre für mich eine große Überraschung, schon gar nicht als Kandidat in einer Partei das wäre wirklich eine Sensation, also davon gehe ich nicht aus. Und wenn das nicht jemand ist, der wirklich diese Flughöhe annähernd erreicht, die eben Alexander Van der Bellen hat, jetzt qua Amt über die letzten Jahre, dann glaube ich nicht, dass es wirklich Umfragen gibt dann zu dem Zeitpunkt. Wir wollen noch einmal, wir wissen nicht, wer jetzt alle antritt, die nahelegen, dass das knapp wird für ihn. Wenn dem so wäre, wenn das knapp nur über 50% ausweisen würde bei den Umfragen, dann wäre das natürlich ein mobilisierender Faktor. Da haben Sie schon recht auf seiner Seite.
Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Lindorfer.
So viel also heute zum Thema Bundespräsidentschaftswahl 2022. Es gibt bisher drei Kandidaten, die angekündigt haben, antreten zu wollen. Alexander Van der Bellen, der Amtsinhaber, der Musiker Marco Pogo und jetzt eben der Politikexperte Gerald Gross, der früher für die FPÖ und das BZÖ tätig war. Wenn Sie den Morgen Kurier lesen oder Kurier.at lesen, meine Damen und Herren, dann lesen Sie etwas über die verheerende Dürre, die es derzeit in Südeuropa gibt. Ganz besonders haben wir uns mit Norditalien beschäftigt und auch mit dem neuerlichen Anstieg der Corona-Fälle in Österreich. Heute gab es erstmals wieder mehr als 7000 Infektionen und auch eine traurige Zahl. Die AGS hat heute bekannt gegeben, dass es seit Ausbruch der Pandemie nun mehr als 20.000 Menschen gegeben hat, die an Corona oder an den Folgen von Corona gestorben sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, meine Damen und Herren. Drehen Sie uns morgen wieder auf beim Kurier Daily. Es verabschiedet sich Richard Grasl.